ARD.
SWR Kultur. Forum. Autobiografie von Papst Franziskus. Testament zu Lebzeiten. Am Mikrofon Silke Arning. Sie ist als Sensation angekündigt, als die erste Autobiografie eines noch lebenden Papstes. Knapp 400 Seiten stark ist das Buch von Franziskus mit dem schlichten Titel Hoffe, erschienen gestern zeitgleich in 80 Ländern. Viele Details aus dem Leben Jorge Mario Bergoglios lassen sich hier nachlesen, von seinen italienischen Wurzeln, der Auswanderung der Familie nach Argentinien bis zu seiner Wahl zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche. Und natürlich weckt so ein Band Erwartungen. Wie äußert sich der Papst zu den schwierigen Themen wie den Missbrauchsskandal oder die Reformbemühungen in der katholischen Kirche? Ob seine Autobiografie auch eine Ansage in kirchenrechtlichen Fragen ist, ob sie zur Klärung strittiger Positionen beiträgt und wie sich der Papst selbst darstellt, darüber diskutieren im SWR Kulturforum. Pater Martin Meyer, Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, Hans-Michael Ehl von der Fachabteilung SWR Religion und Welt und Frank Arnold. Seine Stimme kennen Sie garantiert. Hunderte Hörbücher hat er eingesprochen. Er ist außerdem Schauspieler und Dramaturg und er ist mit Sicherheit jetzt derjenige in der Runde, der diese Autobiografie des Papstes am intensivsten studiert und verinnerlicht hat. Denn, Herr Arnold, Sie haben ja dieses Buch eingesprochen. Sind Sie denn eigentlich so ein glühender Franziskus-Fan, dass man ausgerechnet Sie jetzt für das Einsprechen dieses Buches gewonnen hat?
Also, das müssen Sie die Auftraggeber fragen, aber ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass ich viele Bücher, die zwischen Literatur und Wissenschaft und Autobiografie meandern, schon vorgelesen habe. Ich bin vorher kein glühender Verehrer dieses Papstes gewesen, aber dieses Buch hat bei mir ausgelöst, dass ich diesen Mann mit sehr großem Respekt und einer großen Zuneigung irgendwie gegenüberstehe. Das muss ich sagen, das hat das Buch erreicht.
Wie kam das?
Naja, ich meine, man hat mich gefragt, das zu lesen. Dann habe ich gesagt, na, das ist ja auch eine Ehre und das mache ich gerne. Es gibt andere zeitgeschichtliche Personen, da hätte ich gerne abgewunken und mit dem Kopf geschüttelt. Bei diesem Mann muss ich sagen, dass er mich unglaublich berührt hat in seiner Auslegung der Lehre Christi, das kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen, von den Armen und von den Ausgegrenzten her. Er ist sicherlich der Papst der letzten Jahrzehnte. Also ich bin ja auch schon etwas älter, habe einige erleben können von Weitem, der am stärksten sich auf Jesus und auf die Botschaft des Neuen Testaments beruft. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und auch, wie er sein Leben erzählt. Das könnte ja auch ganz langweilig und Fakten abklappernd sein. Und das ist überhaupt nicht so. Es ist ein sehr lebendig erzähltes Buch, was mich zum Nachdenken gebracht hat, mehr als vorher in Bezug auf Religion und was sie vielleicht für unsere geprüfte und geplagte Welt bedeuten könnte.
Sie haben eingangs gesagt, also manchmal werden Ihnen auch Bücher zum Einsprechen angeboten von Personen der Zeitgeschichte, die Ihnen vielleicht dann nicht so zusagen. Bei Papst Franziskus war das anders. Sind Sie denn eigentlich jemand, der auch sehr religionsnah ist, kirchennah ist?
Ich bin nicht kirchennah und ich bin eigentlich auch nicht religionsnah. Ich würde sagen, ich bin spirituell nah. Also ich nutze immer ein Zitat von Cioran, dem Philosophen, dem Rumänischen, der gesagt hat, ich glaube nicht an Gott. Aber die Existenz Johann Sebastian Bachs zwingt mich dazu, an so etwas wie einen Schöpfer zu glauben. Das würde ich für mich auch in Anspruch nehmen. Und wenn ich dann dieses Buch eines katholischen Papstes, also ich war mal evangelisch, ich bin aus der Kirche ausgetreten vor vielen Jahren und muss sagen, dass mich aber dieses Denken dieses Papstes wirklich beeindruckt hat. Ich werde jetzt nicht wieder in die Kirche eintreten, aber ich werde viel mehr als vorher mir Gedanken machen, auch über diese kirchlichen Zusammenhänge. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Es gibt im Moment einen Film, Konklave, nach einem Roman von Robert Harris, den ich 2016 eingesprochen habe. Das Buch kenne ich also auch sehr gut. Und interessant ist, dass vieles, was in diesem Roman, der 2016 geschrieben ist, verhandelt wird, eigentlich bei Bergoglio vorkommt. Also das ist ganz spannend, sich damit zu beschäftigen.
Pater Meyer, Sie sind Jesuit, wie Franziskus übrigens auch. Sie haben in El Salvador als Pfarrer gearbeitet, sind jetzt Leiter des Lateinamerika-Hilfswerks Advenia. Worauf waren Sie denn eigentlich neugierig, als Sie jetzt die Autobiografie in die Hand genommen haben? Was wollten Sie gern aus dem Buch erfahren? Wo haben Sie vielleicht auch zuerst nachgeschaut?
Ja, ich wollte Neues über Papst Franziskus, über Jorge Mario Bergoglio erfahren. Ich habe auch einiges Neue, vor allem aus seiner frühen Lebensphase erfahren, seine Kindheit, seine Jugend. Ich habe mich auch interessiert, wie war denn das beim Konklave, wie er gewählt wurde. Und da hat er ein ganzes Kapitel, wo er sehr offen auch über die verschiedenen Wahlgänge spricht. Und ich habe auch Interesse gehabt, aber da bin ich ein bisschen enttäuscht worden, mehr zu erfahren über seine Zeit im Jesuitenorden. Er war Novizenmeister, er war Provinzial, aber da äußert er sich nicht sehr ausführlich darüber.
Das betrifft seine Zeit in Argentinien.
Das ist die Zeit in Argentinien. Das fällt zusammen mit den Jahren der Militärdiktatur. Da gibt es ausführlichere Ausführungen auch. Er hat ja sich sehr dafür eingesetzt, dass zwei verschleppte Jesuiten von der Junta damals, dass die wieder freigekommen sind. Darüber wurde ja auch eine Zeit lang diskutiert, aber er macht hier auch nochmal deutlich, er hat das Menschenmögliche unternommen, um die nach 5 Monaten Haft und Folter frei zu bekommen. Er ist bis zu dem damaligen Junta-General Videla gegangen und am Ende sind die beiden dann wirklich auch freigelassen worden.
Also ich höre daraus, Sie hatten schon eine gewisse Erwartung auch an diese Autobiografie, ein bisschen mehr zu erfahren.
Ein bisschen mehr über bestimmte Phasen seines Lebens. Er hat ja auch 5 Monate in Frankfurt St. Georgen in der Fakultät der Jesuiten in Deutschland eine Doktorarbeit angefangen über den deutsch-italienischen Theologen, Philosophen Romano Guardini. Aber auch das kommt praktisch nicht vor. Es hat mal einen Nebensatz, wo er davon spricht. Natürlich kann man auf 385 Seiten nicht alles sagen und er wählt aus. Insgesamt, ich habe das Buch sehr gern gelesen. Es ist spannend und es hat durchaus auch literarische Qualitäten.
Herr Ehl, Sie sind, kann man glaube ich so sagen, der Papstexperte in der SWR-Fachredaktion. Das heißt, Sie haben nicht nur dieses Pontifikat im Blick, sondern Sie haben auch die vorausgegangenen Päpste ihr Pontifikat journalistisch begleitet. Papst Franziskus habe seine Autobiografie, so heißt es eigentlich, erst nach seinem Tod veröffentlicht sehen wollen. So sagt es jedenfalls der Verleger und Co-Autor Carlo Musso in der Schlussbemerkung dieses Buches. Was hat ihn, können Sie uns das erklären vielleicht, was hat ihn doch jetzt bewogen, anders zu verfahren, also es jetzt schon herauszugeben?
Also es gibt vom Vatikan 2 Rückmeldungen, nämlich die eine Rückmeldung ist die, dass aufgrund des Heiligen Jahres, das ja im Augenblick läuft, zum Thema Barmherzigkeit, der Papst sich entschieden habe, zum Thema Hoffnung, glaube ich, und der Papst habe sich entschieden, eben diese Hoffnungsautobiografie, wenn ich es mal so nennen will, jetzt zu veröffentlichen, auch als Hintergrund für das Heilige Jahr. Und auf der anderen Seite sei er gedrängt worden, weil eben alle ganz gespannt waren, mitzubekommen, was er da in seiner Autobiografie schreibt. Das sind die beiden Gründe, die genannt werden vom Vatikan. Er selber sagt das auch so in der Autobiografie. Das ist alles, was wir dazu sagen können, warum es eben jetzt und nicht postmortem sozusagen veröffentlicht wurde.
Wie ist es denn Ihnen ergangen, als Sie dieses Buch gelesen haben? Welchen Eindruck haben Sie von dem Buch bekommen? So, sind Ihre Erwartungen erfüllt worden oder hatten Sie bestimmte auch Erwartungen an diese Autobiografie?
Also ich habe eher so den Eindruck, ich sitze mit dem Papst an einem Tisch und er erzählt aus seinem Leben und nimmt auch Versatzstücke aus Predigten zu bestimmten Themen, die in diesem Buch vorkommen. Und weniger eine theologische Besinnung über das, was sein Pontifikat ausmacht. Was ich mir schon erhofft hatte, war, so ein paar Schlüsselerlebnisse zu lesen, um ihn zu verstehen, um auch seine Schwerpunkte zu verstehen. Manche Hintergründe für sein Handeln, für seine Entscheidungen. Und da gibt es so einige Stellen, an denen das erfüllt wird. Also warum zum Beispiel ist ihm das Thema Migration so wichtig, dass er seine erste Reise, nachdem er Papst wird, auf die Insel Lampedusa macht? Weil er natürlich eine Migrationsgeschichte in seiner Familie hat, die aus Italien nach Argentinien geht und sich da durchsetzen muss. Also das versteht man besser durch diese Autobiografie. An anderen Stellen löst er das, finde ich, nicht so gut ein. Also die Frage, wie ist sein Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche? Das ist relativ überschaubar. Auch andere Themen, wo er sich eher ein bisschen zurückhält, da habe ich mir ein bisschen mehr versprochen, muss ich ehrlich sagen.
Dass er jetzt eben zu Lebzeiten diese Autobiografie veröffentlicht, könnte man daraus schließen, dass er doch hier noch wirklich was fundamental Wichtiges auf den Weg bringen wollte? Oder könnte man auch sagen, ach, das ist einfach nur eine clevere Selbstvermarktungsstrategie?
Also ich würde ihm jetzt nicht unterstellen wollen, dass er sich da selbst vermarkten will, sondern ich glaube, er hat ein echtes Anliegen, die Themen, die ihm wichtig sind, nochmal pointiert, deutlich zu machen und das auch in Zusammenhang mit seiner Lebensgeschichte zu stellen. Ich glaube nicht, dass das sehr viel mit Selbstvermarktung zu tun hat. Dazu ist er, glaube ich, und das sagt er ja auch in seiner Autobiografie, zu zurückhaltend, zu schüchtern. Also da bin ich eher zurückhaltend.
Und wenn wir das nochmal so ein bisschen weiten, also weil ich eben auch die anderen Päpste vor ihm angesprochen habe, also Benedikt beispielsweise oder Papst Johannes Paul II., wie haben die das denn eigentlich gehalten? Haben die schon zu Lebzeiten eigentlich ein Buch geschrieben über ihre Lebensleistung oder was ihnen so passiert ist?
Es gab von Johannes Paul II. Mal so etwas wie eine Autobiografie, wo er über seine Zeit in Polen vor allen Dingen berichtet. Karol Wojtyła, der als Erzbischof damals in Polen war, bevor er dann zum Papst gewählt wurde. Da gab es so etwas, aber eben sehr begrenzt und wenig auch aus der eigenen Familiengeschichte. Denn ein Großteil dessen, was wir in Bergoglios Autobiografie jetzt lesen können, spielt in seiner Kindheit, auch in seiner Jugend und auch als Erwachsener, wo er dann eine Chemielaborantenausbildung macht und so. Also da ist, glaube ich, mehr nochmal eine Verortung dieses Menschen in der eigenen Familiengeschichte.
Vielleicht darf ich mal in die Runde fragen, hoffe, so lautet ja der Titel dieses Buches. Das ist ja eine, finde ich, sehr, sehr kurze Ansage. Konnten Sie eigentlich etwas damit anfangen? Also wenn man so ein Buch ja mal vielleicht im Buchladen sieht und man sieht nur so diesen Titel, dann hat man ja vielleicht eine gewisse Assoziation, auch eine Idee. Wie war das bei Ihnen? Was haben Sie damit verbunden oder was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Ja, also ich habe es auch sehr schnell in Verbindung gebracht mit dem Jahr, mit dem heiligen Jahr, das 2025 jetzt von Papst Franziskus eröffnet wurde. Und das steht unter dem Thema Pilger der Hoffnung. Wir leben in einer Zeit, wo es schwer ist zu hoffen, mit vielfältigen Krisen, mit den Kriegen, mit politischen Krisen auch. Ich denke, einer der Gründe auch, wieso Franziskus jetzt diese Autobiografie vor seinem Tod veröffentlicht hat, ist genau dieses Thema. Er möchte Hoffnung wieder alle Hoffnung stiften. Und ich sehe darin auch eine zentrale Aufgabe von Religion und von Kirche, die Hoffnung am Leben zu erhalten. Und ich denke, das gelingt ihm.
Ich finde, für einen Mann, der jetzt gerade 88 Jahre alt geworden ist, der dann zum Thema Hoffnung zum Beispiel schreibt, der beste Wein wird erst noch serviert. Das finde ich, das hat was. Das hat was, wo Bergoglio als Seelsorger auch schreibt und eben versucht, den Menschen Hoffnung zu machen und sagt, also ihr müsst auch, wenn ihr so alt geworden seid wie ich selbst, müsst ihr die Hoffnung nicht aufgeben. Und das finde ich, das ist aus manchen Stellen in der Autobiografie rauszulesen, wo er ja fast so mehr oder weniger predigt auch, aber jetzt nicht unangenehm, sondern so, wie er das machen würde, wenn man mit ihm im persönlichen Gespräch ist.
Herr Arnold, Sie wollten noch.
Ja, ich wollte, also ich finde es hochinteressant. Ich bin ja hier sozusagen der Laie in der Runde und ich höre bei den Experten so sehr kritische Töne, auch schon die Frage zum Beispiel, ob Bergoglio das macht, damit er das Buch vermarktet. Also ich glaube, der Papst hat es nicht nötig, irgendwas zu vermarkten. Da bin ich vielleicht naiv, das würde ich nie glauben. Ich würde auf ein paar Punkte hinweisen, Hoffnung, aber das Buch ist voller Zitate aus Bibeltexten, das wollen wir nicht unterschlagen. Also er ist in diesem Sinne natürlich ein Seelsorger und auch ein Prediger. Ich finde diese Zitate sehr anregend und auch sehr sprechend. Aber was ganz entscheidend ist, dieser Papst ist, jetzt sage ich mal, hänge ich mich weit aus dem Fenster, ist ein Linker. Man merkt, dass dieser Papst von der Ungerechtigkeit der Welt, von den Kriegen in der Welt tief bestürzt ist. Man merkt diesem Papst an, dass er die Junta und den Faschismus in Argentinien erlebt hat. Er hat 30.000 Desaparecidos erlebt. Er hat die Mütter der Plaza Mayor erlebt. Er ist jemand, der auf der Seite der Verdammten, wenn man so will, steht. Es gibt endlos viele Stellen in diesem Text, wo er ganz kritisch mit der Kriegswirtschaft umgeht, mit den Waffen. Er ist ein Pazifist. Er sagt ganz deutlich, dass die Waffe niemals zu irgendeiner Art von Frieden führen wird. Das hat mich zum Beispiel sehr überzeugt. Ich finde, wir haben so viele Menschen im Moment dem Krieg das Wort reden und viel zu wenig darüber reden, wer vom Krieg profitiert. Die Waffenhändler der Welt, wie das immer so war, das war schon im Ersten Weltkrieg so, es war im Zweiten so, es ist immer das Gleiche. Und dieser Papst benennt das und benennt das ganz klar und deutlich. Und ich finde, das ist eine große Ermunterung, auch zu sagen, die Dinge sind nicht so, weil sie so sind. Sie können geändert werden. Und die Ungerechtigkeit, er sagt das irgendwo, ist der Grund für die Armut. Und die Armut führt zur Verzweiflung. Und trotzdem nennt er die Armen als diejenigen, bei denen er sein will. Beispiel letzte, Louvre. Louvre wird wieder eröffnet. Und alle beklagen sich, wie kann der Papst da nicht hinfahren? Und er fährt zu einem Kongress um Volksglauben, weil Volksglaube ist etwas, was ihn sehr beschäftigt, kommt in diesem Buch immer wieder vor. Die Verbindung der einfachen, sogenannten einfachen Menschen zum Glauben, was ihnen das wirklich im täglichen Leben bedeutet. Und dieser Papst fährt zu diesem Kongress und sagt, nein, ich setze mich nicht mit Herrn Trump und mit Herrn Macron, die sich selber feiern im Licht von Notre Dame, in die erste Reihe, sondern ich gehe zu den Menschen da und beschäftige mich mit dem Volk des Glaubens, mit dem Volk Jesus. Und das finde ich unglaublich eindrucksvoll. Und das geht durch das ganze Buch durch. Und noch eine Anmerkung, eine letzte. Ich finde es auch erstaunlich, wie viel Literatur, Film, Zitate dort vorkommen. Er spricht über den Neorealismo, er spricht über Musik, er spricht über viele Dinge, die einen auch diesen Menschen besser verstehen lassen. Und der Kollege sagte gerade, man erfährt so wenig über sein Jesuitisches. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, wie er beschreibt, dass er in diesem Seminar arbeitet, wie er mit diesen jungen Menschen arbeitet, dass er Borges einlädt, um mit denen Schreibwerkstätten zu veranstalten. Das sind, glaube ich, ganz prägende Dinge für alles, was danach gekommen ist. Also ich kann mich dem nicht anschließen, dass man da zu wenig erfährt.
Ja, ich schließe mich Ihnen gerne an, Herr Arnold, in dem, was Sie zuerst sagten. Ich möchte es noch ein bisschen in der lateinamerikanischen Kirche auch verorten. Es gab eine ganz wichtige Bischofsversammlung 1968 in Medellin im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil, wo die Bischöfe Lateinamerikas sich gefragt haben, was heißt jetzt kirchliche Erneuerung, Reform, die das Konzil möchte für uns in Lateinamerika? Was sind für uns die wichtigsten Herausforderungen, die wichtigsten Zeichen der Zeit?
Torres und so weiter.
Ja, sie waren sich sehr schnell einig, die größte Herausforderung ist die Ungerechtigkeit, das Elend, das zum Himmel schreit, wie sie das formuliert haben. Und sie sagten, da müssen wir drauf reagieren, da müssen wir uns positionieren. Sie haben sich verständigt, Option por los pobres, Option für die Armen. Wir müssen uns auf die Seite der Armen stellen. Das wurde von nachfolgenden Versammlungen dann auch noch einmal bekräftigt. Und das hat sicher auch Jorge Mario Bergoglio geprägt. Und als Jesuit steht er unter dem großen Thema, auch dem großen Programm Glaube und Gerechtigkeit. Wir können den christlichen Glauben in einer Welt der Ungerechtigkeit nicht verkündigen, ohne uns für Gerechtigkeit einzusetzen, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und Sie sagten eben, er ist links. Ich denke, diese Kategorien müsste man noch
ja,
mal...
Ja, das war eher eine hilflose Äußerung meinerseits. Aber Sie wissen, was ich meine.
Ja.
Es geht um die Frage der sozialen Verortung. Es geht um Fragen von Reichtum und Armut. Es geht um Fragen, wie unsere Welt gebaut ist und ob das veränderbar ist. Und
genau.
Ich glaube, dass er davon ausgeht, dass das veränderbar ist. Natürlich ist das ein hilfloser Terminus. Das ist mir auch klar. Mir ist
kein
besserer eingefallen.
Eben, aber das ist ein Grundanliegen. Ich sage immer wieder, der Kompass des Pontifikats von Papst Franziskus ist die Option für die Armen. Er möchte, dass sich an den ungerechten Verhältnissen über 700 Millionen Hungernde, was er ja auch erwähnt, dass sich daran etwas ändert. Und da macht er auch Vorschläge. Er hat jetzt ganz aktuell wieder gefordert, einen Teil zumindest der Milliarden, die für Waffen ausgegeben werden, in einen Fonds einzubringen, um das Elend, um den Hunger zu bekämpfen. Das ist es, was ihn antreibt. Und das andere große Thema, das damit in Verbindung steht, Flüchtlinge, Migration.
Genau.
Das haben Sie auch schon angesprochen. Das ist bei ihm biografisch verankert.
Das ist auch ganz wunderbar, um auch nochmal auf das Buch zu sprechen zu kommen, jetzt als Buch. Zum Beispiel der ganze Anfang, wo er diese wunderbare Geschichte erzählt von seiner Familie, die auf einem Schiff hätte fahren sollen, einem Immigrationsschiff, dann die Passage nicht genommen hat und dieses Schiff ist dann untergegangen mit vielen hunderten Toten. Das ist auch ein sehr eindrucksvolles literarisches Bild, wie sein Leben eigentlich angefangen hat oder vielleicht hätte gar nicht anfangen können, weil seine Eltern wären eventuell da drauf gewesen und dann wäre es gar nicht zu ihm gekommen. So beginnt das Buch und man spürt, dass die Migration ihm ein absolutes Anliegen ist, weil es auch seine eigene Geschichte betrifft. Und er überall die Menschen sieht, die beschimpft werden, oft als Wohlstandsflüchtlinge und so weiter. Und dagegen verwahrt er sich ganz, ganz entschieden. Und das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen.
Autobiografie von Papst Franziskus, Testament zu Lebzeiten. Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum. Frank Arnold, Sprecher, Schauspieler, Dramaturge, er hat diese Autobiografie des Papstes eingesprochen. Hans-Michael Ehl von der SWR Religion und Weltabteilung und Pater Martin Meyer, Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat. Sie haben es ja jetzt auch schon beschrieben, wie dieses Buch angelegt ist. Das ist so eine Mischung aus Bibelzitaten, aber auch, Herr Arnold, Sie haben gesagt, er denkt nach über Philosophie, Musik, Literatur. Er unternimmt auch immer gewisse Exkurse zu bestimmten Themen, eben Ökologie, Gerechtigkeit, Krieg, Frauen in der Gesellschaft. Also das sind alles so Themen, aber auch so die Traditionalisten in der Kirche. Das Ganze wieder gepaart mit ganz persönlichen Schilderungen, Episoden aus seinem Leben. Und das beginnt ja mit der Auswanderung nach Argentinien, der Neuanfang dort, der auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden war für die Eltern. Ein Aufwachsen in einem Multikulti-Viertel, würde man vielleicht sagen, heute von Buenos Aires. Und es gibt dann auch so ein paar so nette Geständnisse, so nach dem Motto, er habe immer zwei linke Füße gehabt, erzählt er, was aber seine Begeisterung für den Fußball keinen Abbruch getan habe. Also daher nochmal so ganz persönliche Episoden. Was hat Sie denn da besonders begeistert, erstaunt oder vielleicht zu hören oder zu lesen oder umgekehrt? Was hat Sie vielleicht auch irritiert, was er da erzählt hat? Oder haben Sie ihn vielleicht auch nochmal als Menschen nochmal anders wahrgenommen?
Ja, ich denke, der Mensch Jorge Mario Bergoglio, der wird wirklich sichtbar, spürbar. Mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, er spricht ja auch oft offen über seine Schwächen, dass er Fehler gemacht hat. Ja, das macht ihn nahbar, das macht ihn menschlich, das macht ihn sympathisch. Und Frau Anning, Sie haben gefragt, wo ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht bin, die Art und Weise, wie er über die Stellung der Frau in der Kirche spricht. Also da denke ich, dass er theologisch irgendwo noch in der Vergangenheit steckt. Das war Thema auch auf der Weltsynode. Eine Frage ist ja eben, ob Frauen zu Diakoninnen geweiht werden können. Und die Weltsynode hat am Ende in ihrem Schlussdokument gesagt, die Frage ist offen. Franziskus hat dieses Schlussdokument auch als Teil des päpstlichen Lehramtes anerkannt. Ich hoffe, dass da wirklich jetzt auch mal Schritte nach vorne gegangen werden. Aber es gab mal eine Versammlung von Ordensoberinnen in Rom, die diese Frage dem Papst nochmal artikuliert haben. Und er sagte, da ist die Tür verschlossen. Dann hat aber eine Ordensoberin, die vom Heiligen Geist berührt wurde, sagte, und Sie, Heiliger Vater, haben den Schlüssel.
Genau, er spricht ja da auch im Zusammenhang mit der Stellung der Frauen in der Kirche von einer Demaskulinisierung der Kirche. Was meint er eigentlich damit?
Also meinem Verständnis nach ist das eben genau dieser Ausdruck zwischen dem marianischen Prinzip. Auf der einen Seite, Frauen sind mehr zurückhaltend, sind mehr für, wenn ich das jetzt mal in meinen Worten sage, für die Spiritualität zuständig, während petrinisch heißt, das sind also die geweihten Ämter, die Verantwortung übernehmen, die Entscheidungen treffen. Und das ist so eine alte, muss man schon sagen, eine alte Unterscheidung, um eben deutlich zu machen, dass Frauen weniger kirchliche Dienstämter übernehmen können, also praktisch nicht die Weihe übernehmen sollten. Und so sagt er, man soll die Frauen eben nicht maskulinieren, man soll eben dieses petrinische Prinzip nicht auf sie anwenden, sondern sie sind viel wichtiger in der Kirche, sagt der Papst dann. Ich verstehe das nicht so wirklich, dass er auf der einen Seite, wenn er zum Beispiel vor den Vereinten Nationen spricht, die Gleichberechtigung der Frau und die Frauen müssen herauskommen und müssen auch Entscheidungen treffen und dann eben auf dieses alte Prinzip nochmal zurückzugreifen. Aber das ist auch, glaube ich, für ihn symptomatisch. Er wird als Seelsorger in diesem Buch praktisch auf jeder Seite deutlich. Aber was die Doktrin anbelangt, was die Theologie anbelangt, da ist er natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist jetzt auch kein Manko mit seinem Vorgänger Benedikt dem 16. Das ist ja gut, dass die Päpste unterschiedliche Temperamente haben, einen unterschiedlichen Fokus haben in dem, was sie tun. Das Problem ist nur, dass er mit diesen seelsorglichen Ansätzen die Doktrin nicht verändert. Also wenn er sagt, wer bin ich, jemanden zu verurteilen, der homosexuell ist? Und er schreibt das auch in seinem Buch, Homosexualität ist kein Verbrechen, sondern eine Tatsache des Menschseins. Er verändert aber dadurch, dass er sowas sagt oder Seelsorge macht mit Homosexuellen oder Transsexuellen in den Vatikan einlädt, die eigentliche Lehramtsäußerung zu diesen Themen nicht. Und das Problem ist, glaube ich, dass wenn jetzt doch nach ihm ein konservativer Nachfolger gewählt wird, dann gibt es eben diese lehramtlichen Veränderungen, rechtlichen Veränderungen nicht. Und diese neuen Ansätze von Bergoglio, seelsorglich begründet, können für einen Nachfolger überhaupt keine Rolle spielen, müssen für ihn nicht unbedingt eine Rolle spielen. Und er kann sich darauf berufen, dass zum Beispiel im Katechismus der römisch-katholischen Kirche weiterhin Homosexualität so betrachtet wird, wie das bisher der Fall ist.
Wenn ich das zusammenfassen darf, also er legt mit dieser Autobiografie auch nichts Verbindliches fest, jetzt in bestimmten Fragen, die auch immer wieder auftauchen.
Da ist eine Autobiografie natürlich nicht das angemessene Instrument.
Das stimmt, aber man könnte ja darauf verweisen, er hat das dann da schon also klar gezurrt, sage ich jetzt mal.
Ja, aber gerade, wenn ich das einwerfen darf, gerade die Tatsache, dass er nicht sich mit der Doktrin beschäftigt. Für Sie als Experten ist das natürlich eine ganz andere Fragestellung. Aber für mich zum Beispiel als eher laienhaft ein solches Buch lesend, mich überzeugt dieser Ansatz in diesem Buch viel mehr, als wenn er jetzt wie Benedikt zwei dicke Bände über das Leben Jesu geschrieben hätte oder über andere Doktrinen der katholischen Kirche. Dieses Buch oder auch das, was es ausspricht, erreicht, wenn wir Glück haben, viele, viele Menschen, die sich vielleicht über das Dogma nicht so viel Gedanken machen, aber über die Grundfrage, was denn Religion in unserer Welt bedeuten könnte, und zwar das Tätige, die handelnde Religion, da könnte er viel, viel erreichen mit diesem Buch. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung, die ich habe. Ich hoffe, viele Leute lesen das, weil das sind Anregungen, da kommt man nicht dran vorbei. Also wenn man zu Hause dann in den Spiegel guckt, dann muss man sagen, die Frage existiert. Wie gehst du damit um, mit der Armut, die du siehst? Wenn du U-Bahn fährst, wir wollen nicht mal so tun, das sei nur in Afrika und Südamerika und so. Fahren wir U-Bahn heute, Berlin, große Städte, schauen Sie in die Gesichter der Menschen, schauen Sie, wie viele verlorene, traurige Menschen es gibt. Mir fällt das jedes Mal auf, wenn ich unterwegs bin. Und das sind Fragen, die hier angesprochen werden. Das, glaube ich, ist schon eine sehr, sehr große Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Also es würde mich jedenfalls sehr freuen und es lohnt sich.
Das kann ich nachvollziehen. Also ich kann diese Begeisterung nachvollziehen. Und trotzdem, glaube ich, ist wichtig, dass er nicht nur der oberste Seelsorger ist, der er gerne wäre, sondern er hat auch Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich dann zum Beispiel seine Äußerungen zu den Reformbestrebungen in der deutschen katholischen Kirche sehe, dass da eben Pflöcke eingeschlagen werden, dass bestimmte Dinge nicht gemacht werden dürfen, weil sie weltkirchlich nicht an der Tagesordnung sind. Wenn er hier also Entscheidungen trifft, die zum Beispiel die Kirche in Deutschland betreffen, dann muss ich sagen, also da hätte ich mir schon gewünscht, dass er eben nicht nur der Seelsorger ist, das ist seine Form, das Amt auszuüben, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die Form, wo er Entscheidungen trifft, wo ich denke, ob er da so gut beraten war, weiß ich nicht.
Bin ich bei Ihnen, Herr Ehl. Also das ist sicher auch nochmal eine Eigenart von Franziskus. Er denkt wenig in Strukturen und er trifft auch dann nicht die entsprechenden Entscheidungen, weil das berührt ja auch Fragen des Kirchenrechts. Und das muss irgendwo zusammengehen, eben der Seelsorger, aber er ist auch Oberhaupt der Kirche, höchste Autorität und müsste dann auch entsprechend Strukturen verändern, Entscheidungen treffen.
Die Experten, ich meine, welche Rolle spielt die Kurie dabei, Dinge zu verändern oder eben nicht verändern zu können? Der Bergoglio wird ja damit auch seine Schwierigkeiten gehabt haben.
Er hat seine Schwierigkeiten. Er hatte mal das Bild geprägt, die römische Kurie zu reformieren. Das ist so aussichtslos wie die ägyptische Sphinx mit einem Kamm zu behandeln. Das heißt, er stößt da auf Widerstände, Grenzen. Wobei, die Kurie ist ja auch nicht nur schlecht, sondern sie steht im Dienst des Papstes, sie steht im Dienst der Kirche. Viele, die dort tätig sind, opfern sich auf. Also es sind langsame Prozesse. Und wenn ich noch einmal das große Bild anzuschauen versuche, was Franziskus von Anfang seines Pontifikats zum Programm gemacht hat, Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums, er möchte die Kirche auf das Evangelium, auf Jesus Christus zurückführen. Da ist ein zentrales Stichwort die Barmherzigkeit Jesu. Das ist sein großes Anliegen und da ist er dann auch wieder Jesuit, eben dem Jesus ähnlich zu werden, dem Jesus nachzufolgen, seine Barmherzigkeit, seine Menschenfreundlichkeit in diese Welt zu bringen. Das möchte er auf die Kirche dann auch wieder umsetzen, kirchliche Erneuerung, kirchliche Bekehrung. Und das kann letztlich immer nur heißen, an die Ursprünge auf das Evangelium zu Jesus zurückgehen.
Pater Meyer, Sie haben es ja eben schon mal kurz angesprochen, dass die Frage nach Strukturen und Reformen nicht unbedingt bei Papst Franziskus immer im Mittelpunkt seines Denkens steht. Und ich denke, das spürt man auch aus dieser Autobiografie, wenn man sie liest, dass diese spirituellen Fragen, die spirituelle Dimension bei ihm eigentlich alles dominiert. Hat das eigentlich auch mit seiner lateinamerikanischen Herkunft zu tun oder wie erklären Sie sich diese Prägung?
Ja, da gibt es sicher einen Zusammenhang. Also Lateinamerikaner denken weniger in Strukturen, denken mehr spontan, mehr spirituell, eben wie Sie das auch sagen. Und das hat er selber auch schon einmal im Blick auf Deutschland gesagt. Er sagt, ich bin Argentinier, ich bin kein Deutscher und da gibt es Unterschiede und da müssen wir uns zusammenfinden, vielleicht auch zusammenraufen. Das hat sicher auch mit seiner lateinamerikanischen Herkunft zu tun. Ich habe selber länger in Lateinamerika gelebt und ich habe angefangen zu verstehen, was es heißt, Deutscher zu sein, wie ich in Lateinamerika war. Das fängt an mit der Frage der Pünktlichkeit. Das fängt an mit der Art und Weise, wie Gespräche geführt werden, wie Versammlungen organisiert sind. Da müssen wir als Deutsche dann auch wieder lernen, Abstriche machen. Und Kirche ist ja Vielfalt, Einheit in Unterschiedlichkeit. Und das ist ein großes Gut auch, eben da voneinander zu lernen und zusammenzufinden. Ich bin Leiter von Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk, und wir sind Brücke auch in die Kirche nach Lateinamerika. Und wir sehen in Franziskus wirklich auch als Bischof von Rom aus Lateinamerika einen großen Verbündeten in dem, was wir tun.
Vielleicht kleinen Zusatz. Es ist natürlich so, er weist auch in seinem Schreiben und auch in seiner Beschreibung seines Lebens und der Dinge, die ihm wichtig sind, auch auf sowas wie Freude hin. Also ich meine, auch wir Deutschen können, glaube ich, Verallgemeinungen sind immer falsch, aber ich mache es trotzdem mal, können, glaube ich, davon ganz viel lernen. Vielleicht eine gewisse Art von Verbissenheit abzulegen, mehr sich eingedenk zu sein, was wir alles haben, wie gut es uns in vielem geht, gerade im Vergleich zu der Armut auch Südamerikas. Und wie er beschreibt, die Freude der Menschen dort, die er auch selber empfunden hat, als er aufgewachsen ist, das finde ich ganz, ganz großartig, auch um darüber nachzudenken, um zu sagen, Mensch, macht euch doch mal klar, wie wir hier leben. Also man hat dieses ewige Genörgel, es gibt, weiß Gott, Gründe, aber es gibt so viel Grund, sich zu freuen. Darauf weist er, glaube ich, hin und da können wir, glaube ich, uns viel abholen aus diesem Buch.
Nun kann man aber trotzdem auch konstatieren, dass Papst Franziskus in der jüngsten Vergangenheit doch auch immer wieder für Irritationen gesorgt hat, was zum Beispiel seine Haltung zum Nahostkrieg betrifft. Da wurde ihm der Vorwurf gemacht, er habe den Überfall der Hamas nicht klar genug verurteilt. Da ist er jetzt, so habe ich es empfunden, doch erstaunlich deutlich geworden. Oder wie haben Sie seine Erläuterungen zum Nahostkrieg gelesen?
Also ich kann nur sagen, das ist ganz eindeutig, verurteilt er das. Er verurteilt natürlich diesen Überfall der Hamas und dieses verbrecherische Tun. Aber er weist auch auf das Leid in Gaza hin. Er weist auf 40.000 Tote, Frauen, Kinder hin. Er sieht beide Seiten und er sagt, der Krieg ist furchtbar und beides ist furchtbar. Er wird nicht sich hinreißen lassen zu dem, was man ihn ja auch aufgefordert hat, zu sagen, das ist die richtige Seite, das ist die falsche. Gott sei Dank, weil dafür ist er der Papst. Dass man dem Papst vorwirft, dass er für Frieden eintritt, halte ich für relativ absurd. Ich habe in den letzten Monaten Artikel gelesen in einigen Zeitschriften, wo ich mir die Haare gerauft habe, weil ich dachte, Herrschaften, überlegt mal, wofür der Papst steht. Lest mal die Evangelien und dann könnt ihr nicht so schreiben.
Also ich habe das, was er jetzt in dieser Autobiografie schreibt, schon als ausgewogener erlebt als das, was er oft sonst sagt zu zum Beispiel Hamas und Israel. Er hat Israel ja schon einen Genozid auch vorgeworfen. Also da ist er schon ein Stück weiter gegangen. Klarer ist in dieser Autobiografie einfach, dass er auch den Angriff der Hamas verurteilt. Das ist, glaube ich, in den Äußerungen bisher nicht so wirklich deutlich geworden. Und wenn man zum Beispiel Ukraine-Russland nochmal sieht, auch hier wird ihm ja vorgeworfen, dass er der Ukraine immer wieder nicht zur Seite springt, sondern eher Russland und auch noch ein Lob für die russische Seele ausspricht. Also da gibt's schon einfach Kritik an ihm. Da habe ich aber den Eindruck, dass in der Autobiografie das ein bisschen ausgewogener dargestellt wird. Und ich finde so einen Ausdruck, den er da schreibt, dass der Papst nicht der Militärseelsorger des Abendlandes ist und entsprechend eben nicht darauf achten muss, wem bin ich jetzt was schuldig, sondern er kann offen darüber sprechen, welches Leid da Menschen zugefügt wird. Das finde ich dann auch wieder sympathisch.
Es ist ja nun 15 Jahre auch her, dass die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Deutschland öffentlich gemacht wurden. Und das ist auch immer ein Thema, was immer wieder in der Diskussion natürlich auch einen prominenten Platz hat. Und in diesem Band, da bezieht er ja eindeutig Stellung. Da schreibt er ja, also ich habe es mir rausgeschrieben, da darf nichts verschwiegen, nichts unter den Teppich gekehrt werden, nicht außerhalb der Kirche und schon gar nicht innerhalb. Darüber kann es keine Diskussion geben. Wie wirken solche Sätze auf Sie?
Ja, er ist hier ganz klar und er hat ja auch von Null Toleranz gesprochen. Da gibt es keine Toleranz und er betont, die Verbrechen müssen ans Licht gebracht werden und es muss auch rechtlich Schritte in die Wege geleitet werden, sowohl innerkirchlich als auch zivilrechtlich. Und er sagt, wir müssen alles unternehmen, wenn wir nach vorne schauen, um die vulnerablen Kinder in der Kirche vor möglichem Missbrauch zu schützen, Prävention. Er hat einen Brief an die gesamte Kirche auch zu den Missbrauchsskandalen geschrieben und der ist an Deutlichkeit eigentlich kaum zu überbieten.
Das Problem ist aber, also für mich zumindest, dass er das nach außen hin sagt, dieses Stichwort auch von der Nulltoleranz, dass es aber auf der anderen Seite Situationen auch gibt, wo er sehr barmherzig mit Menschen umgeht, die zumindest als Bischof auch vertuscht haben oder die sich einen nicht wirklich guten Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch, eines nicht guten Umgangs schuldig gemacht haben. Also der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat seinen Rücktritt angeboten wegen Fehlern bei Missbrauchsumgang. Das wurde abgelehnt. Auch der Kölner Kardinal Rainer Wölki hat seinen Rücktritt angeboten. Auch das wurde abgelehnt. Er wurde nach einem Jahr wieder ganz normal in seinem Amt bestätigt. Und es gibt in der Kinderschutzkommission, die er eingerichtet hat, was sehr gut war, eine solche Kommission zu haben, wo ja auch Vertreter von Opfern dabei waren, Mary Collins zum Beispiel aus Irland. Aber die ist rausgegangen, weil sie den Eindruck hatte, da wird gar nicht richtig durchgegriffen. Man weiß gar nicht, wie überhaupt da was zustande, Ergebnisse zustande kommen sollen. Und der Jesuit Hans Zollner, der als ausgewiesener Experte in dieser Kinderschutzkommission saß, ist ausgetreten noch im März 2023. Es gebe zu wenig Transparenz. Man wisse gar nicht, wie die Geldflüsse sind und so. Der hat das einfach nicht mehr ertragen, dass er in einer Kommission sitzt, die praktisch kaum etwas bewirkt. Er selbst, Franziskus, hat sich um das Thema gekümmert. Aber auch da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass er selber nochmal sagt, wo hat er auch Fehler gemacht.
Ich hoffe, die Autobiografie von Papst Franziskus ist so ein bisschen auch als Vermächtnis angekündigt worden. Welchen Eindruck haben Sie? Ist es tatsächlich eine Art Testament?
Ja, man kann es als ein vorweggenommenes Testament lesen. Das wurde zu Anfang ja auch schon gesagt, dass ursprünglich geplant war, dass dieses Buch erst posthum erscheinen soll. Jetzt ist es zu seinen Lebzeiten erschienen. Und die Erklärung ist für mich tatsächlich auch der Titel, Hoffe. Er sieht dieses Buch als eine Ermutigung, trotz allem in diesen schwierigen Zeiten, die wir durchmachen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich habe in der belgischen Zeitung mal gelesen, wir können 30 Tage ohne zu essen leben und 7 Tage ohne zu trinken, aber keine Sekunde ohne zu hoffen. Wenn wir die Hoffnung aufgeben, dass Veränderungen zum Besseren nicht mehr möglich sind, dann sind wir in der Sackgasse. Und er zeigt trotz allem, es gibt Grund auch zu hoffen. Sie haben das Bild vom besten Wein, der noch zu erwarten ist, angesprochen. Das ist eine Anspielung auf die Geschichte von der Hochzeit von Kana. Es gibt Hoffnung. Wir können trotz allem feiern. Wir können, wenn wir uns zusammenfinden, diese Welt verändern.
Herr Arnold, wie ist das für Sie?
Also ich würde auch sagen, dass natürlich der Mann ist jetzt, glaube ich, wird 88. Also er hat sicherlich das aufgeschrieben, um auch nochmal über sein Pontifikat, aber auch über sein Leben zu sprechen. Und ich glaube, der möchte wirklich auch vielleicht ein breites Publikum erreichen, weil es ist ja wirklich ungewöhnlich, dass eine auch Autobiografie genannte Schrift eines lebenden Papstes erscheint. Also wenn ich höre, 80 Länder, 80 Fassungen zugleich, Zeit erschienen, kann man ja davon ausgehen, dass das doch viele Menschen zur Kenntnis nehmen werden. Und das nutzt er, seine Popularität und sein Amt, um die zentralen Dinge einfach nochmal zu sagen, die ihm wichtig sind. Also insofern ist das ein Testament. Und er zitiert einmal, was mich sehr berührt hat, Nazım Hikmet, den türkischen Autor, der eben über die Hoffnung schreibt und dann sagt, das, was noch kommt, darauf habe ich Hoffnung, das Kind, das noch nicht geboren ist, die Worte, die ich noch nicht gesagt habe. Und er geht in die Zukunft und er sagt, es gibt eine Möglichkeit, diesem scheinbaren Desaster, wir leben in der Krise der Krisen, dem doch etwas entgegenzusetzen. Und ich will jetzt nicht naiv erscheinen, was ich wirklich nicht bin, aber ich habe mich anstecken lassen von diesem Hoffe. Und bei mir hat es funktioniert, muss ich sagen.
Herr Ehl.
Also ich finde, Vermächtnis klingt irgendwie so hochgehängt. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend, aber ich denke, er hat auf diesen 400 Seiten die Sachen aufgeschrieben, die ihm wichtig sind für sein Pontifikat, für sein Priestersein, für sein Bischofsein und das auch versucht, durch seine Familiengeschichte einordnen zu lassen. Also insofern finde ich, hat er eine gute Zusammenfassung geschrieben von dem, was ihm wichtig war. immer unter der Voraussetzung, dass unter Umständen in den nächsten ein, zwei Jahren oder wie lange er noch in diesem Amt ist, noch was kommt, was er vielleicht hätte als Anmerkung noch hinten dran fügen müssen.
Autobiografie von Papst Franziskus. Testament zu Lebzeiten. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion an meine Gäste. An Frank Arnold, Sprecher, Schauspieler und Dramaturg. An Hans-Michael Ehl von der Fachredaktion SWR Religion und Welt. Und an Pater Martin Meyer, Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat. Am Mikrofon Silke Arning.